So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Cynics Corner. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu meinem Podcast, heute mit dem Thema Schule und Arbeit. Hört sich erstmal sehr, sehr trocken an, ist auch eigentlich trocken, aber mir ist auch aufgefallen, während ich mir Gedanken gemacht habe, dass das einzige Thema ist, wo sich ausnahmslos jeder angesprochen fühlen muss. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht zumindest einmal kurz in der Schule war oder irgendwas gearbeitet hat, eine Ausbildung gemacht hat, Zivi gemacht hat, Bundeswehr gemacht hat, studiert hat. Diese Person gibt es nicht. Und wenn es die Person gibt, dann kommt die wahrscheinlich nicht gebürtig aus Deutschland und kann somit auch nicht meinen Podcast lauschen. Deswegen will ich einfach mal chronologisch durchgehen, indem ich immer mal wieder in meiner bekannten, mittlerweile altbekannten Art abschweife. Hoffe ich, dass ich nicht wieder in irgendeinen Rant reingerate, aber wollte halt mal so ein bisschen was aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz erzählen, was halt das Thema Schule und Arbeit angeht. Ein paar Sachen sind ja auch schon bekannt, aber ich fange einfach mal chronologisch an. Und zwar, dass ich mit 7 Jahren erst eingeschult wurde in Düsseldorf, in der Färberschule, ist die Grundschule in Düsseldorf-Bilk. Bin da mit meinem damaligen besten Kindergartenfreund draufgegangen, mit dem Claudio. Ich glaube aber nicht, dass wir auch wir waren auch in derselben Klasse, glaube ich. Dann 3-4 Jahre da drauf gewesen, die Noten waren immer super. Ich weiß aber noch zum Beispiel, in der 2. Klasse bekommt man ja noch keine richtigen Noten, beziehungsweise war es bei uns damals so, man bekommt keine richtigen Noten, sondern ein schriftliches Zeugnis von der Lehrerin. Und ich weiß noch, dass meine Lehrerin da reingeschrieben hat, ein bisschen mehr Ruhe täte ihm gut. So, das hat mir meine Mutter nämlich noch jahrelang danach vorgehalten, immer wenn es irgendwie... Wenn es irgendwas gab in der Schule. Und ich habe ja nie großartig Stress gemacht. Es gab nie, keine Ahnung, Klassenkonferenzen oder großartige Tumulte wegen mir jetzt. Ich bin ja auch gar kein Radaumacher, aber den Satz habe ich immer zu hören bekommen. Samuel, du weißt, was deine Lehrerin geschrieben hat. An der Stelle auch liebe Grüße an Frau Gruß. Ein bisschen mehr Ruhe täte dir gut. Und da stand auch drin, dass ich die anderen Leute nicht runtermachen soll. Dass ich... Was hört sich jetzt schon wieder so an? Das sind einfach die Fakten, ich erzähle es einfach, mittlerweile sind wir da unter uns. Da stand halt drin, dass ich halt ein bisschen über dem Durchschnitt begabt bin, dass ich schon sehr, sehr gut mit Deutsch, mit den Buchstaben, mit den Wörtern, Mathe und so, dass das schon ein, zwei Jährchen drüber ist und dass ich das bitte nicht raushängen lassen soll bei meinen Klassenkameraden. Und ich mache ja heute eigentlich auch nichts anderes als das. Also das ist schon krass, das selber nochmal so zu rekapitulieren. Weil man hinterfragt sich ja auch selber und sein Charakter hoffentlich ist, glaube ich, gesund, wenn man das macht. Und dann fallen einem so kleine Anekdoten ein, wo man sich denkt, ach krass, ich war damals schon so ein Ekel, Alter. Ich war damals schon so ein Bastard, der Leute von oben herab behandelt hat, nur weil die nicht ganz auf dem geistigen Niveau waren. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Und dementsprechend waren auch die Noten in der Grundschule. Also ich kann mich noch an ein Zeugnis erinnern. Das waren irgendwie 6-1 und 5-2. Und die eigentlich Klassenbeste war dann halt wirklich am Heulen, weil die halt in Sport eine 3 bekommen hat und so hatte sie halt nicht den besten Klassenschnitt, den besten Notenschnitt, sondern ich. Und das war so eine Pastorentochter, ein ganz, ganz, ganz grausames Geschöpf. Aber dann ging es auf jeden Fall mit Vorschusslorbeeren erstmal, was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir uns ein Gymnasium, wo wir drauf gehen können. Dann wurden sich ein paar Schulen geguckt, okay, wer wo drauf geht und im Endeffekt geht man dann da drauf, wo der Ruf nicht ganz so schlecht ist und wo halt deine Homies drauf sind. Ne? Und alle Homies von mir sind halt aufs Geschwister-Scholl-Gymnasium gegangen und da bin ich dann mit. So, und das ist dann kompletter Break, ne? Dann darfst du keinen Scout mehr tragen, sondern musst jetzt einen For You tragen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, was man in den Grundschulen trägt an Rucksäcken und was Turnistern und was man heute in den weiterführenden Schulen so trägt, aber bei uns war das damals ein ganz klarer Cut. Also in der Grundschule, einen richtig viereckigen Ranzen, Turnister, ein Toni, ein Scout. Hatte ich damals in Rot, weil ich nicht blau wollte, wie die ganzen anderen. Und dann hieß es natürlich, musste ein For You her. Ne? Und die waren teuer, die Dinger. Mutter hat wahrscheinlich auch geflucht. Aber jedes Kind brauchte halt so ein Ding. Später kamen dann irgendwann auch E-Specs dazu und so. Aber am Anfang war es halt auf jeden Fall der For You. Und dann wurde auf einmal wirklich mit einem Schlag dann auch Wert auf Klamotten gelegt. Wir haben damals noch immer Radlerhosen und T-Shirts getragen. Und so selbstgemachten Eistee mitgenommen, dann haben wir unseren For You und dann gab es diese Mäppchen und Stickerhefte und was nicht alles gab, was für Trends. Aber da gab es dann auch das erste Mal, hat man sich so ein bisschen erwachsen gefühlt. Ne? Man hat dann andere Fächer auf einmal gehabt, man hat Kinder, die gleich clever waren, cleverer waren, die größer waren, die vielleicht ein bisschen älter waren, je nachdem, wie es zusammengewürfelt wurde. Und das war schon, wenn ich mich zurückerinnere, auf jeden Fall eine super aufregende Zeit. Also ich habe auch meinen Spitznamen, also die mich von der Arbeit oder vom Fußball kennen, also von der Gastronomie oder vom Fußball, da bin ich eigentlich bis heute auch immer noch der Sammy, ne, Sammy. Und das habe ich, ist nicht jetzt nicht so weit ausschweifend, aber das habe ich auf jeden Fall meinem damaligen Englischlehrer zu verdanken. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Herr Nickig, genau, Herr Nickig war das, glaube ich. Und ich konnte schon von Anfang an sehr, sehr gut Englisch, weil es mich auch immer interessiert hat und ich auch Musik auf Englisch gehört habe. Und er hat mich dann angefangen, Sammy zu nennen. Und so war ich dann irgendwann in der Schule, war ich dann einfach auch der Sammy. Und so ging dann so 5., 6., 7. und die Noten waren so Bombe. Ich war da auch immer unter den Top 3 der Klasse, hatte Einsen, Zweien, ein paar Dreien dabei. Dann kamen natürlich so Sachen dazu wie Physik, Chemie, wo ich immer grottenschlecht war. Also ich weiß nicht, ich halte mich ja wirklich für einen der cleversten Menschen auf diesem Planeten, ne? Aber ey, übertrieben ausgedrückt jetzt, ihr wisst, was ich meine. Aber Biologie, Chemie und Physik kann ich ums Verrecken nicht leiden, würde ich jetzt sagen, wenn ich mir selber nicht eingestehen würde. Nee, ich kann es aber einfach nicht verstehen. Ich habe da kein Verständnis für. Ich habe da im doppelten Sinne. Also ich kann dieses bei Chemie, wie die Außenelektronen, Innenelektronen, wie die ganzen CN, Calcium, wie das alles miteinander verbunden ist, was positiv, was negativ ist. Ich konnte mich da nie reindenken. Ich konnte mich da einfach nicht reindenken. Bei Physik war es genau dasselbe. Ich habe die Formeln nicht verstanden. Ich war in Mathe super, aber sobald es in die physikalische Richtung ging, habe ich es nicht verstanden. Biologie war ein anderes Ding, weil das weniger mit Formeln zu tun hatte, sondern das war wirklich reines Desinteresse. Also bis heute Natur, Biologie, finde ich, ist mit das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Bilaterale Pflanzen und so eine Kacke, also das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich eigentlich wirklich seit meiner Schulzeit eigentlich immer nur auf Deutsch, Englisch, Mathe und Geschichte auch noch ab und zu und die Sportunterricht gefreut. So, ne? Und irgendwann in der 7., glaube ich, kam dann die Frage, was macht man jetzt, Französisch oder Latein? Und ich, voll Mongo, habe damals gedacht, ey Samuel, du bist so schlau, du wirst auf jeden Fall mal Arzt. Das heißt, du musst auf jeden Fall Latein machen, weil Ärzte brauchen Latein. So, der größte Fehler, den man hätte machen können. Also heute weiß ich das. Ich weiß nämlich, mittlerweile habe ich gelernt, ich habe ein Talent für Sprachen. Ich habe auch Spanisch sehr, sehr schnell gelernt und ich habe ein gutes Gespür dafür. Und ich weiß ganz genau, Mann, hättest du doch mal Französisch genommen. Du hättest das so schnell lernen können. Es ist eine gute Sprache, es ist auch teilweise eine wichtige Sprache, eine schöne Sprache, auch wenn ich überlege, dass ich meinen besten Freund immer fragen muss bei irgendwelchen geilen spanischen Rap-Songs, was der da sagt, ist wirklich schon teilweise peinlich. Deswegen hätte ich auf jeden Fall mal nehmen sollen. War ein Riesenfehler, habe Latein genommen. Habe das am Ende, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sogar noch nicht bestanden. Also irgendwie 4, 5 Jahre umsonst gemacht. Wirklich ganz, ganz schlecht. Hatte dann am Ende irgendwie Englisch und Geschichte als Leistungskurs. Und aber auch noch, ich glaube, mit 16, 17 war man ja auch super cool, man hat auch langsam Hip-Hop-Klamotten getragen und ich hatte nicht den blassesten Schimmer, was ich werden wollte. Ich glaube, am Anfang war es sowas wie Feuerwehrmann, bis sich die Pussy in mir so weit entwickelt hat, dass klar war, heiß, auf gar keinen Fall, zu gefährlich. Dann wollte ich mal Fußballkommentator werden, was auch bis heute noch ein realistisches Ding ist, so, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann wollte ich Reporter werden, Sportreporter. Wollte ich mal werden, das weiß ich auch noch, Journalist, genau. Und das war aber alles so vage. Also mich hätte wenn mir heute 16- bis 20-Jährige irgendwie schreiben, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, hast du einen Tipp, sage ich, ey, ohne Spaß. In dem Alter kann man meiner Meinung nach überhaupt nicht wissen, was man in Zukunft machen will. So, kenn deine Stärken und Schwächen, kenn deine Interessen, versuch die miteinander zu mixen so und dann probier was aus, wenn es dir nicht passt. Brech ab und probiere was Neues. Also so würde ich das heute mit 35 jedem empfehlen, aber ich habe natürlich auch nie so verfahren. Ich war dann in der Schule, bin dann sitzen geblieben in der 11., weil ich halt, wie schon mal erwähnt, dachte, bin beim Fußball super cool, jetzt brauche ich nicht mehr so viel für die Schule machen, bin ich in der 11. erstmal sitzen geblieben. War aber ganz gut auch, weil da bin ich ein paar Spastis losgeworden und habe ein paar coole Leute dazu gewonnen, so was Mitschüler anbetrifft. Hab dann ein Jahr später Abi gemacht, ich glaube 2003 oder 2004, ich weiß es nicht mehr. So, und dann war halt die Frage, vorher war halt Musterung, ne? Damals war es ja noch so, okay, entweder machst du Zivildienst oder Bundeswehr. Und dann habe ich irgendwie auch ich habe ein Dreier-Abi gemacht, Englisch, Geschichte, Leistungskurs, Mathe und Sozialwissenschaften, glaube ich, als dritte, vierte Fach. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ein Durchschnitts-Abi gemacht, bin aus der Schulzeit raus, in der Denke aber auch, okay, ich spiele gut Fußball, vielleicht klappt das noch. Ich habe damals auch fünfte Liga gespielt, glaube ich. Und dann war halt das Ding, jetzt musst du dich mustern lassen. So, ich war bei der Bundeswehr, ich wusste ganz genau, Dicker, Bundeswehr, auf gar keinen Fall, ne? Also niemals kickt mich jemand an, Gewehr dran, niemals ziehe ich mir eine scheiß Uniform an, gar keinen Fall. Ich war dann da, hab irgendwie durch einen Trick mich dann halt ausmustern lassen, war dann irgendwie T4 oder T5 und so hieß es dann halt Zivildienst machen, ne? Und ich weiß noch, also ich habe mein Abi gemacht, Abi-Feier gehabt, dann war Abschlusstour mit der Mannschaft, mit der Fußballmannschaft. Und dann nach dem Sommer hieß es dann, okay, jetzt muss ich mir eine Stelle bei irgendeinem Zivildienst besorgen. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, 2, 3 Stellen abgeklappert, bis ich dann am Düsseldorfer Hauptbahnhof hinten durch eine Empfehlung habe ich halt den Trägerverein Ambulanter Hilfsdienste für mich entdeckt. Und war dann halt da und die haben mir das zwar erst hinterher erzählt, die Schweine, so 2 Jahre hinterher, nachdem ich da schon weg war. Aber ich kam halt da rein mit meiner 19-20-jährigen Arroganz, meinem Fußball-Background und meiner eh schon überheblichen Art und musste dann Behinderte betreuen. Und die haben mir halt später her verraten, die Chefs und den Mitarbeiter, dass die mich halt gar nicht dafür, die dachten sich so, ja, wie sollen wir so eine Art von Menschen auf irgendeinen Behinderten loslassen? So, das ist, der ekelt sich davor, der fühlt sich zu cool dafür, der mag dies nicht, der mag das nicht, der ist so und so von oben herab. Grausam. So, vollkommen richtige Einschätzung auch damals gewesen. Aber was willst du machen? Ich habe dann immer so zeitmäßige Aufträge bekommen. Ich habe dann halt mal eine Woche für eine Oma eingekauft, dann war ich mal 2 Wochen bei einer Frau zu Hause Einkäufe machen, die hat so eine Schlafkrankheit gehabt. Ich habe den Schlüssel bekommen, bin da rein und die war einfach immer am Schlafen. Es gibt so eine Schlafkrankheit, ich weiß nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall habe ich die nie gesehen, die war nie wach, die hat 24/7 durchgeschnarcht. Und ich bin dann halt zu der nach Hause, habe da ein bisschen aufgeräumt, Einkäufe gemacht und die da wieder weggebracht. Und dann hieß es auf einmal so, ja, wir müssten jetzt was Längerfristiges geben. Wir haben hier ein paar Kinder, unter anderem ein paar Autisten. Und ich wusste natürlich nicht mal, was ein Autist ist. Und dann habe ich mich zu Hause da reingelesen und halt rausgefunden, dass das halt ein Asperger-Autist ist. Das ist nochmal eine besondere Art von Autisten. Und ich fand das super interessant. Als ich mir das durchgelesen habe, weiß ich noch, falls ich jetzt so ein bisschen stockend erzähle, ist das, weil ich mich halt die ganze Zeit versuche zu erinnern, weil das halt wirklich schon jetzt mittlerweile 16, 17 Jahre her ist. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zusammenzubekommen. Aber wir kommen ja auch noch zur heutigen Zeit und es wird auf jeden Fall in der weiteren Dauer dieses Podcasts immer flüssiger, möchte ich ja schon mal besänftigen ein bisschen. Aber habe mich halt da reingelesen und fand halt super interessant, wie diese Autisten halt keine Gesichtsausdrücke erkennen können. Viele von denen erkennt man daran, dass die verdunkelte Brillen anhaben. Die können deine Gesichtsausdrücke nicht lesen. Also die können, wenn ich die anlächle, können die nicht sagen, das ist ein Lächeln. Wenn ich böse gucke, können die auch nicht sagen, das ist böse. Ironie verstehen die auch nicht. Was auf mich bezogen natürlich der absolute Worst Case ist, weil seit ich 17 bin, bis zur heutigen Zeit, also bis jetzt, Ironie eigentlich meinen ganzen Habitus bestimmt. Also meine Spreche, meine Sprache, mein Umgang mit der Sprache, meine Betonung fundiert eigentlich auf so einer gewissen Grundironie, ne? Und dann treffe ich auf jemanden, der Ironie nicht versteht. Gab dann natürlich auch geile Momente, ne? Ich bin dann, der war auf so einer freichristlichen Schule in Düsseldorf, Hassels, wenn ich mich nicht recht erinnere, oder Reisholz, irgendwo da in der Nähe, und war in der 7. Klasse, voll in der Pubertät. Ich sage jetzt den Namen von dem Jungen, ich war auf jeden Fall ein deutscher Junge und nennen wir den einfach mal Thomas. Und der Thomas fand mich dann halt natürlich erstmal cool so, weil groß, schwarz, Fußball gespielt, die anderen Mitschüler fanden mich auch cool, alles gut. So, aber dann wurde es natürlich irgendwann auch zum Problem, wenn du dann halt mitbekommst, okay, der hat die Hausaufgaben nicht gemacht, der kommt zu mir und sagt, Samuel, ich habe die Hausaufgaben nicht, und ich sag so, ja toll. Und er sagt, guckt mich an und sagt, Aber das ist doch gar nicht toll. Weil er einfach kein Gespür für diese Ironie hatte, ne? Und dann war es halt seine Pubertätsphase und er wurde in der Schule auch immer fauler und schlechter und hat dann irgendwann aber zu Hause erzählt, hat es versucht, auf mich abzuwälzen. Nach dem Motto, ich kontrolliere die Hausaufgaben nicht, ich mache dies nicht, ich mache das nicht. Und dann haben sich die Eltern von ihm halt beim Trägerverein beschwert, von wegen, dass ich nicht vernünftig mit ihm umgehen würde. Stimmt aber nicht. Also irgendwann ging es halt einfach nicht mehr und ich glaube, der hat mich auch einmal geschlagen und einmal getreten. Aus einer Hilflosigkeit raus, da habe ich natürlich nichts gemacht, so was soll ich machen. Aber, ach genau, da fällt mir noch was ein. Das erste Mal, als ich gehört habe von jemandem, dass ich, wenn ich mit Druck rede oder lauter rede, dass ich meine Stimme quakig anhört, war auch in dieser Schule. Da waren so ein paar Jugendliche um mich rum und ich habe da rumgeschrien und meinte, jetzt hört doch mal endlich auf. Und da meinte ein Mädel aus der Klasse, meinte so, ey, wenn du schreist, hörst du dich an wie Kermit der Frosch. Und ich dachte mir so, du kleine Mistratte, ey, warum sagst du mir das? Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin eh schon der selbstkritischste Mensch, ey, und jetzt kommst du noch mit sowas. Gar keinen Bock drauf gehabt. Da habe ich natürlich nicht mehr da rumgeschrien, habe mir da eine coole Zeit gemacht. Irgendwann war es dann auch vorbei. Nach 4, 5 Monaten haben die Eltern sich nochmal beschwert und gesagt, es geht halt nicht. Die möchten einen neuen CV haben. Dann haben die halt einen neuen bekommen, was sich hinterher halt als größter Glücksfall für mich ever rausgestellt hat, so, weil ich habe dann den Jungen kennengelernt, halt, mit dem ich halt bis heute immer noch Kontakt habe. Ne, aber da kommen wir, genau, eine Anekdote fällt mir noch ein, das war super geil. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich da Zivi gemacht habe, bei Germania Ratingen gespielt, das war Verbandsliga, ein geiles Niveau auch und so, und wir waren halt, wie alt war ich da, 21, und da waren wir wirklich dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags feiern. Dienstags gab es den Malkasten in Düsseldorf, mittwochs das Sub, donnerstags Checkers, freitags Sub, samstags nochmal Nachtresi oder irgendwo gewesen. Man konnte von Dienstag bis Samstag wirklich durchfeiern. Das haben wir teilweise gemacht. Das heißt, ich kam wirklich so oft, so unsagbar oft zu dieser Schule mit Restalkohol oder zu spät oder mit einer Fahne. Und ich weiß noch einmal, an einem Tag, das wäre ich auch so geil, da kam ich halt in die Sporthalle rein, ein bisschen zu spät. Ich sag so, ja, ey, hier irgendwas ausgedacht, gefreestylt. Ja, Samu, alles klar, ich setze mich da auf diese Bank und in der Sporthalle ist hier eh schon so eine stickige Luft, ne? Und ich sitze da und denke mir so, Alter, atme hier einfach keinen an, ne? Atme einfach durch die Nase in dein Hemd rein, damit hier keiner irgendwas riecht. Hat auch gut geklappt und dann mitten in der Runde sitzt auf einmal so ein Lukas neben mir und sagt so, ey, Samuel, was ist das für ein Geruch? Und der guckt mich an und sagt im selben Satz so, hast du Glühweinbonbons gegessen? Und ich guck den an und sag so, Hermann, ich liebe Glühweinbonbons. Ich habe ganz viele davon gestern Abend gegessen und auch heute vor der Schule nochmal. Ja, das riecht man. So, hat der mir einfach so ein super geiles Alibi beschert. Habe ich dann später, ein paar Jahre später bei der Ausbildung nochmal probiert, aber da gab es dann eine Abmahnung, ne? Weil die wissen, dass sowas wie Glühweinbonbons um 8 Uhr morgens nicht funktioniert und nicht auf jeden Fall dafür verantwortlich ist, dass du morgens eine Fahne hast. Aber das war auf jeden Fall ein lustiges Ding, ey. Dann bin ich halt wieder bei meinem Trägerverein angetanzt und sagte, ja, haben die gesagt, es wurde sich über dich beschwert, es gibt hier noch einen Jungen im Rollstuhl, den sollst du betreuen. Ist ein Türke im Rollstuhl, der heißt so und so, der wohnt da und da. Fahr mal dahin. Ist so, alles klar, ne? Ist so, hat der einen geistigen Schaden? Nee, alles gut, das ist ein topfitter Junge, auch voll cool, alle voll cool, pipapo, was halt so erzählst. Ich fahre dahin, halbe Stunde, ein bisschen am Rand von Düsseldorf, lauf nochmal so eine Viertelstunde dahin, fettes Haus, ich komme dahin. Die kommen gerade rein, stehen vor diesem dicken Wagen, ich will mich gerade vorstellen. Der Vater geht an mir vorbei, setzt sich hin, der Junge wird ins Auto reingetragen, Türen werden zugemacht und die fahren einfach vor meiner Nase weg. Ich stehe da alleine in der Einfahrt und die fahren einfach vor meiner Nase weg, Richtung Schule. Ohne ein Wort mehr zu sagen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann erstmal wieder den Verein angerufen. Meinte so, was ist das für eine Scheiße hier? Warum? Ich komme hier hin, fahre eine Dreiviertelstunde hin. Der Vater sieht mich und redet nicht mit mir. Der Junge hat nichts gesagt. Okay, was soll der Junge auch sagen? Ich meine, der ist ja, hat nicht das Sagen. Aber alles sind abgehauen. Der Zivi, der Vater, der Junge, fahren an mir vorbei. Und ich stehe da wie so ein Haufen Scheiße. Was soll das? Bin zurückgegangen, habe übelst geflucht. Bin dann nochmal zum Verein. Sagen die, ja, okay, wir haben das geklärt. Die wussten das nicht genau. Haben die mich so besänftigt. Meinen die, fahr da morgen nochmal hin. Bin ich dann nochmal hingefahren, stehe ich da, macht er mir die Tür auf, so ein kleiner Türke, der Vater von dem Jungen meinte, ah, du bist Samuel, okay, kommst du rein, habe ich den Jungen halt kennengelernt, da war er noch in der Grundschule, 4. Klasse, sind wir zur Schule gefahren, Und sobald der Vater weg war, bin ich mit dem Jungen auch, ich glaube, innerhalb von 2-3 Tagen so warm geworden, weil ich bin halt so, ich versuche halt dieses Entertainer-Ding in mir, genauso wie ich Klassenkameraden, Freunde, Freundin, Mama, sonst irgendjemand immer versuche zum Lachen zu bringen, zum Unterhalten zu bringen, war es halt bei dem auch, ne? Und ich habe den Jungen so gefeiert, weil ich mir halt nicht vorstellen kann, wie man so tapfer sein kann. Du sitzt im Rollstuhl und bist trotzdem so lebensfroh und hast einen geilen Humor. Bombe. Und dann haben wir da immer, habe ich den da zur Physiotherapie gebracht und dann haben wir direkt so komische Sprichwörter und haben wir immer Lieder gesungen, habe ich ihm so Karnevalslieder beigebracht und der hat da voll Bock, er hat einfach Bock drauf gehabt. Wir haben uns beide einfach super verstanden und haben dann dieses halbe Jahr in der Grundschule noch zusammen gemacht. Dabei, mein Zivildienst war dann eigentlich vorbei. Ich wusste aber auch noch nicht, was ich machen sollte. Und dann haben die halt, haben die Eltern halt gesagt, ey, der versteht sich mit dem Samuel so gut, der geht jetzt auf eine weiterführende Schule, der geht jetzt aufs Gymnasium, kann der den noch ein Jahr begleiten. So, und dann haben die mich, da haben die Eltern noch was von sich persönlich bezahlt, die Leute vom Trägerverein haben auch noch was draufgelegt und ich hatte ja noch ein bisschen Fußballgeld. Das heißt, zu der Zeit habe ich wirklich gut verdient für einen 22-Jährigen, der noch nichts gelernt hat, so. Ich weiß auch noch, dass ich mir vom ersten Geld direkt so den ersten iPod geholt habe. Ein iPod. Ein richtig fettes Viech, Alter, daumenbreit, mit so einem Bildschirm, hellgrün, dunkelgrün, so Gameboy-Style, mit diesem Rad, was immer so voll das fette, dicke Viech. Ich glaube, hatte das 2 Gigabyte? Ich weiß nicht, ich glaube aber ja. Wenn ich mich recht erinnere, iPod 2G in weiß und habe mir dann extra noch so eine Tasche dafür geholt, dass ich ihn um meinen Hals hängen konnte, dass auch ja jeder sieht, Dicker, der Typ hat einen iPod. Der kostet 300 Euro oder 400 Euro und der hat das. Richtig geil. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Ich kannte den Jungen ja schon und dann sind wir mit dem halt aufs Gymnasium, weiterführende Schule. Das Ding war, es war jetzt nicht so ein cooles Gymnasium, Durchschnittsgymnasium wie das, auf dem ich drauf war, sondern das war das Sizilien-Gymnasium und das ist somit die größte Bonzenschule, die es in Düsseldorf gibt. Es ist im Bonzen-Stadtteil und alle umliegenden Bonzen schicken ihre Bonzen-Kinder auf die Bonzenschule, wo die Bonzen-Lehrer die unterrichten. Also hochnäsiger, oberflächlicher, markengesteuerter, unmenschlicher, kann man sich so einen Haufen an Kindern wirklich nicht vorstellen. Und dann ist er noch der Pilot, das Pilotprojekt. So, die Schule wurde gerade behindertengerecht umgebaut. Einer kommt auf die Schule im Rollstuhl und sein Zivi ist 1,90 und schwarz. So, ne? Wollen die mir erzählen, ziemlich beste Freunde? Gar nix. Wir waren damals fast richtig beste Freunde. So, für unser Alter ist es natürlich schwer gewesen, so, weil der war 11, 12 und ich war 22, aber trotzdem, wir waren so dicke Homies. Und er wurde genauso angegafft wie ich. Also die dachten sich so, hat der einen geistigen Schaden? Weil wenn man jemanden im Rollstuhl sieht, denkt man ja sofort, der hat auch irgendwas Geistiges. Wie kommt der hier hin? Wie kann der aufstehen? Und warum läuft ein 1,90 Meter Schwarzer mit dem durch die Gegend, der immer böse guckt in so Hip-Hop-Klamotten? So, wir waren natürlich das Gesprächsthema der Schule so in den ersten ein, zwei Wochen. Haben uns da aber wirklich gut akklimatisiert. Hab den dann halt jeden Tag zu Hause abgeholt. In die Schule gebracht, der war im Unterricht. Ich habe dann meistens in der Pausenhalle abgehangen, habe mir Zeitungen geholt, habe Basketball gespielt auf dem Platz. Später haben die eine Bibliothek da aufgemacht und haben eine richtig geile Bibliothekarin eingestellt. Also geil im Sinne von Weltklasse Humor, Weltklasse Mensch. Ich glaube so ein bisschen älter, vielleicht so, keine Ahnung, was würde ich schätzen jetzt so, vielleicht Mitte 40, 50 damals gewesen. Richtig geiler, dreckiger, böser Humor. Mit der habe ich mich super verstanden, weil die auch genau dieselbe Aversion gegen diese Pimmelskinder da hatte, gegen diese verzogenen, markenverseuchten Oberflächlichkeitskinder. Das war halt richtig geil. Da habe ich immer mit der in der Bibliothek abgehangen. Und dann ging es auch gerade los mit Internet. Da haben die so die ersten Computer da stehen gehabt. Und 2006 war das, glaube ich. Ja, da waren die Leute dann halt in den Pausen halt im Internet. Ich habe den Jungen dann abgeholt, dann sind wir mal zum Sport gefahren, sind wir mal dahin gefahren, haben auch nachmittags dann zu Hause, als ich bei dem zu Hause war, mal Playstation gespielt oder was haben wir denn noch gemacht? Ey, wo waren wir denn? Wir waren im Fußballstadion, da haben die Eltern mich, nee, das war auch geil, genau, WM 2006, da war ja gerade der Übergang zur Schule, waren aber noch Schulferien und der Vater von ihm kommt zu mir und sagt ganz stolz, wir haben 2 Karten für Berlin, fürs war es Eröffnungsspiel? Ja, fürs Eröffnungsspiel, genau. Brasilien, Kroatien, erstes Spiel in Berlin, Olympiastadion. Und ich so, boah, geil, Alter, ich bin so neidisch, heftig, heftig. Und dann 2 Tage später kommt der Vater zu mir und meinte, willst du mitkommen? Ich so, ey, wie nett. Ich so, klar will ich mitkommen, super. Meinte so zu dem Jungen, meinte so, ey, ich komme mit, ich fahre auch mit nach Berlin. Meinte er, ja, klar. Meinte der Vater ist zu ihm nach Hause gegangen, hat gesagt, wir haben 2 Tickets, wir fahren nach Berlin. Meinte, ich gehe auf gar keinen Fall ohne den Sammy Brasilien gucken. Das heißt, der Vater musste sich nochmal eine Extrakarte holen vor Ort, um dann auch mit ins Stadion zu kommen. Das war auch richtig geil. Da haben wir auch noch Fotos von, wie wir da im Olympiastadion stehen. Und dank diesem Jungen, dank ihm, habe ich das erste und einzige Mal meinen Lieblingsspieler, den besten Spieler aller Zeiten, den originalen Ronaldo, spielen gesehen. Da haben die 1-0 gegen Kroatien gewonnen. Kaká hat, glaube ich, Tor gemacht. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Zé Roberto, alle auf einem Platz. Es war unfassbar. Danach in Berlin noch eine Freundin besucht. Ey, das war auf jeden Fall, bin ich ihm auch bis heute noch dankbar dafür. Das war richtig geil. Dann haben wir die Zeit auf dem Gymnasium auch durchgezogen. Gab es da noch irgendwas? Nee, auf jeden Fall. Doch, da haben die den, klar, das Ding ist, der Junge ist halt so geil, und ich bin ja so sportaffin, der war dann sogar auch bei meinen Fußballspielen dabei, der war und bei unseren Hallenturnieren dabei, kam bei Meisterschaftsspielen auch vorbei, war zugucken. Also es ging auf jeden Fall ganz klar über dieses Zivi-Jungen-Verhältnis ganz klar hinaus. Und es ist, wie gesagt, der Kontakt hält bis heute, aber da komme ich später noch zu. Das war auf jeden Fall eine herzerwärmende Geschichte und die hat mich auf jeden Fall auch ganz klar verändert. Also der Junge hat mich ganz klar verändert, das muss man so sagen. Ich war vorher wirklich ein arrogantes Stück Scheiße, oberflächlich und solchen Leuten gegenüber abwertend auch, nicht abwertend, weil die im Rollstuhl sitzen, aber einfach voreingenommen nach dem Motto, was ist das und so, aber einfach, wenn du vor Augen geführt bekommst, dass jemand, der nicht laufen kann, dessen Lebenserwartung nicht mal deiner eigenen entspricht so, der so auf die Welt gekommen ist, der in diesem Alter, wo alle Kinder loslaufen, toben, dies machen, das machen, die Eigenmotivation, überhaupt lächelnd aufsteht, Späße macht, sich über andere lustig macht, okay, auch durch meine Hilfe, aber Bock hat, ey, ich habe mit dem in der Grundschule und auf dem Gymnasium, wenn die in der Pause Fußball gespielt haben, da wollte der mitspielen, der kann nicht mal schießen, ich habe den da rumgefahren, habe mit seinem Rollstuhl Doppelpässe gespielt, der wollte einfach dabei sein und ich habe das so bewundert, das ist für mich ein absoluter Held, so, also das ist, hat auch nichts mehr mit kindischer, wie sagt man das nochmal, es fällt mir das Wort nicht ein, nicht Egoismus, Naivität, genau, hat mit kindischer Naivität auch nichts zu tun, nach dem Motto, ja, ich bin Kind, ich will alles machen, sondern auch später ging das ja weiter, der hat es ja gesehen, er kann das nicht, aber er will trotzdem einfach dabei sein, er hat einfach Bock, das zu machen. Wir waren im Sportunterricht, saßen wir zusammen, da fällt ein anderes Kind auf die Fresse, ich gucke den an über meine Brille, sagt er zu mir, ist der behindert oder was? So geil, einfach nur geil. Wir haben uns über Leute lustig gemacht, so. Dann haben wir in der Pause Fußball gespielt, der kriegt einen Ball volle Latte in die Fresse. Und weil der nicht so viel Muskelkraft hat, schwingt der Kopf einmal komplett fast bis auf die Schulterblätter und wieder nach vorne zurück. Gar nichts. Ist so, oh mein Gott, er hätte am liebsten einen Krankenwagen gerufen, meint er, weiter, spiel weiter, alles gut. So, einfach tapfer, Herz, Lebensfreude, einfach nur geil. Also der Junge hat mich auf jeden Fall bereichert und es war auf jeden Fall traurig, als ich dann auch da aufgehört habe. Und es fing dann halt, ich musste dann ja nach diesen 2 Jahren Zivi irgendwas machen und zu dem Zeitpunkt habe ich dann beim VfB Hilden gespielt und da kam ein Sponsor hinzu, der eine eigene Firma hatte, so eine internationale Kosmetikfirma. Alessandro International, genau. Nummer 1 auf der Welt in Hand- und Nagelpflege. So, ich habe da natürlich jetzt nichts mit, ich habe natürlich jetzt nicht gelernt, wie man Nägel macht oder sonst irgendwas, aber ich habe da eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Ich wusste vorher ganz ehrlich nicht mal, was das ist. Zu dem Zeitpunkt war ich 23, 24 und ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Was willst du überhaupt? Was willst du machen? Ich habe Fußball gespielt, Zivi, eine geile Zeit gehabt. Die kommen zu mir, willst du eine Ausbildung machen? Ich dachte mir, Ausbildung kann nichts Schlechtes sein. Bin da halt zum Vorstellungsgespräch. Die haben mich genommen. Die haben mich natürlich auch genommen, weil der Chef war der Hauptsponsor beim Fußball. So, das war daran gekoppelt. Und dann haben die mir halt einen 3-Jahres-Vertrag bei der Ausbildung gegeben. So, und das war das erste Mal, dass ich in dem Büro gesessen habe. Hab dann die ganzen Abteilungen da durchgemacht. Einkauf, Lager, Marketing, Buchhaltung, IT, Also es war schon auf jeden Fall, krass. Und ja, da sitzt du auf einmal da im Büro, ne? Und musst Sachen faxen und sitzt da die ganze Zeit vorm PC und merkst schon so, okay, das Ganze geht so ein bisschen an dir vorbei. Aber du hast ja auch noch die Berufsschulzeit. Berufsschule war auch cool. Hab da durch Zufall wirklich den Bruder von einen meiner besten Freunde damals getroffen und war mit dem in derselben Klasse. Das hat natürlich super geholfen. Wir wussten beide nicht, dass wir da sind. Haben uns durch Zufall da getroffen und das ist natürlich klar, dass wir dann alle zusammen durchgezogen haben, so überall Sitznachbarn waren und so. Und ja, das war auf jeden Fall auch nicht so einfach in der Berufsschule, weil es da auch so Fächer gab, wo es halt weniger um Worte und Logik geht, als auch hier Buchhaltung zum Beispiel, war ich auf jeden Fall schlecht. Müssen wir uns nichts vormachen, so, aber dann hat man sich natürlich auch auf die Zeit im Betrieb so wieder gefreut, ne? Dann ist man halt im Lager und da siehst du halt die Leute im Lager arbeiten, so am Fließband. Und ich war dann auch einfach so, ja, drei Wochen am Stück dann einfach mal so am Fließband. Und du lernst halt so in jedem Bereich, wie alles dazugehört. Und so eine Sache ist super wichtig und super gut für dich, weil du merkst, okay, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Boah, die Leute, die hier arbeiten, machen krasse Arbeit. Die Leute, die hier arbeiten, schaukeln nur ihre Eier. Die Leute, die hier arbeiten, sind überbezahlt. Die Leute, die hier arbeiten, sind unterbezahlt. Wo siehst du dich in dem Betrieb? Was könntest du dir vorstellen? Und da die Schulnoten jetzt so gut waren, konnte ich von 3 Jahre auf 2 Jahre verkürzen und bin dann auch relativ glatt durch die Ausbildung durch. Hab 2, 3 Gespräche mit dem Chef gehabt, so wegen Fußball. Aber das war's auch eigentlich. So, und dann war die Ausbildung vorbei. Und ich habe vorher schon gesagt, dass ich beim Fußballverein gerne aufhören würde und gerne wechseln würde. So, und da aber der Fußballverein und der Hauptsponsor mich beschäftigt hatten, haben die Pimmelköpfe einfach zu mir gesagt, ja, Herr Sibilski, sind zwar der beste Auszubildende seit keine Ahnung wann, aber wir sehen für Sie leider keine Zukunft in diesem Betrieb. So, Absturz halt, ne? Und dann haben die mir halt noch ein scheiß Zeugnis ausgestellt, was so ein bisschen frisiert war, so in negativer Hinsicht. Und ich bin da raus mit Hass und dachte mir, Alter, was machst du jetzt so, ne? Was willst du jetzt machen? Und dann muss ich einmal kurz überlegen. Genau, ey. Zu dem Zeitpunkt bin ich nämlich dann auch aus meiner Wohnung raus, weil ich da raus musste. Das wird aber in späteren Folgen auf jeden Fall nochmal ausführlich drüber gesprochen. Und dann habe ich nach Aushilfsstellen gesucht. Ich habe nämlich beim Fußballverein vernünftig verdient, musste nicht mehr so viel Miete zahlen wie vorher und habe nach einer Aushilfsstelle gesucht und habe mich dann bei Manufaktum beworben. Manufaktum ist so ein Laden an der Düsseldorfer Kühl, wo es so eigentlich alles gibt, was man sich vorstellen kann, nur in schweineteuer. Das heißt so, Tische für so und so viel, Lampen, so kleine Figürchen, aber auch wenn es um Klamotten geht, jetzt keine stylischen Sachen, aber einfach teure Sachen. Und ich habe da, die haben eine Aushilfe im Lager gesucht. Das war richtig geil, ey, was ich alles schon für Jobs gemacht habe. Unfassbar, ey. Aber egal, hinterher kann man ja drüber lachen, so, weil vielleicht findet sich der ein oder andere da drin mal wieder. Auf jeden Fall ist es keine Schande, das alles zu machen. Da haben wir ja im Lager gearbeitet, das war ein klitzekleines Lager und meine Aufgabe bestand nur daraus zu etikettieren. Ich hatte es gab so einen Lagerchef, der sah aus wie so ein Seehund, Alter, so weiße Haare, einen weißen Schnurrbart, man konnte nicht sagen, Alter, ist das ein Schnurrbart, ist das eigentlich ein Besen, der sah wirklich aus wie so ein Seehund. Ja, und der, ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal, ey? Weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht mehr ein, auf jeden Fall, der hat mir dann die ganzen Aufgaben zugeteilt, hat mir dann die Etiketten gedruckt, die ich dann auf die Klamotten und auf die ganze Ware bringen musste. Und dann haben wir morgens Warenannahme, da war so ein klitzekleiner Warenaufzug, das erste Mal mit so einem Hubwagen gearbeitet und so einer Europalette, und dann waren da so diese Sachen drauf und dann dachte ich mir so, ey krass, Alter, du verdienst da 400 Euro, ey, Aushilfsgehalt halt, eigentlich willst du das gar nicht machen, gehst da jeden zweiten, dritten Morgen hin für ein paar Stündchen, kriegst hier dein Kakao und dein Croissant aufs Haus, aber das kann es nicht gewesen sein. Ja, und dann guckt man sich so, ne, wofür habe ich den polnischen Nachnamen? Da guckt man sich halt so im Lager mal um. Ja, und dann ist da einiges verloren gegangen in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, auf jeden Fall. Seien es irgendwelche 60-Euro-Unterhosen von Zimmerli oder 300-Euro-Kamelhaar-Pullover. Da ist auf jeden Fall einiges abhanden gekommen. So hat mir auch im Nachhinein sehr, sehr leid getan. Nicht. Ja, da habe ich da ein paar Monate gemacht. Ich glaube 3, 4 Monate. Und dann, was habe ich dann gemacht? Ey, dann bin ich, genau, da habe ich mich bei einer Zeitarbeitsfirma angemeldet, genau. Können die Leute drüber sagen, was sie wollen, so Zeitarbeitsfirma, pipapo. Aber ich habe ganz ehrlich mit denen gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe nicht das Gefühl, die haben mich da übers Ohr gehauen. Ich habe da, wenn ich mehr oder weniger zu tun hatte, vernünftiges Geld verdient für meine damaligen Verhältnisse. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt was Schlechtes ist, weil bevor du dich arbeitslos meldest oder irgendwie gar nichts machst, die haben dann irgendwie immer was für mich gehabt. Ich hatte ja auch ein gutes Ausbildungszeugnis, habe mich da dann halt vorgestellt. Firma Personalwert, genau hieß die. In Düsseldorf saßen die. Ob die immer noch da sind, weiß ich gar nicht mehr. Und die haben mich dann halt vermittelt. Und die erste Firma, wo ich gelandet bin, war die Firma Sojitz, Sojitz, rein asiatisch gesteuertes Unternehmen, in der Mitte von Düsseldorf, da in der Nähe von, wo ist denn das nochmal, ist das Oststraße? Ich glaube in der Nähe von der Oststraße, genau. Und dann kommst du da rein, so fast so ein Großraumbüro mäßig und bis auf zwei, drei Leute einfach nur Chinesen. Ich sag jetzt Chinesen, können auch, keine Ahnung, Thailänder gewesen sein, man kann die schwer auseinanderhalten. Ich erwarte auch von niemandem, dass der Senegalese und Ghana auseinanderhält, deswegen kann ich das mal so sagen. Und das war halt wirklich voll strange. Ne? Das war halt reines Listenabarbeiten vorm Laptop. Habt aber auch eine coole Arbeitskollegin gehabt, die Lisa hieß sie, glaube ich. Die war richtig cool. Und dann haben wir da sogar auch eine Weihnachtsfeier gehabt. Da haben die mich sogar zur Weihnachtsfeier eingeladen, obwohl ich da gerade mal irgendwie 2 Monate oder so gearbeitet habe und da irgendwie nur Aushilfskraft war. Das war auf jeden Fall... war eine coole Zeit, war einfach mal cool zu sehen, wie die funktionieren, weil sonst bekommst du ja, du siehst das ja nur im Fernsehen, dass sie alle angeblich arbeiten wie Maschinen, aber da hast du halt mal wirklich, wirklich aus erster Hand gesehen, dass die wirklich da einfach rumlaufen wie die Maschinen, arbeiten wie die Maschinen, die Leute klöppeln da ihre Stunden und das war halt wirklich auch ganz langweilige, steife Büroarbeit, aber es war angenehm da zu arbeiten, ich hatte glaube ich ein paar Minuten Fußweg nur zur Arbeit. Das war nicht schlecht, aber das war auch nur auf ein paar Monate begrenzt. Das ist halt das Ding bei der Zeitarbeit. Ne? Die suchen halt für 3 Monate jemanden, der bei dem und dem Projekt hilft. Dann machst du das halt, dann bist du halt wieder da raus. Und dann habe ich mich halt bei meinem Fußballverein nochmal gemeldet, bei meinem damaligen. Und einer der Leute, die da ein bisschen was zu sagen hatten, konnte mich unterbringen, auch nochmal für 3 Monate, bei Kreditreform. Genau, Crefo Factoring hieß das. Das war in Düsseldorf-Herth, glaube ich. Und da bin ich dann halt jeden Tag hingeguckt für 3-4 Monate. Und das war, was haben wir da nochmal gemacht, ey? War das Aktenpflegen? Ich glaube, wir haben wirklich nur sortiert. Akten durchgearbeitet, sortiert, ganz steif. Und da hat noch so ein ganz ambitionierter mit mir angefangen, so ein Deutscher mit einer Brille. Und kennt ihr die Leute, die so ambitioniert sind und deutsch sind, dass die einfach mit Mitte 20 schon eine Halbglatze haben? So einer war das. Der hatte nur so 3-4 Fusseln auf dem Kopf, blonde. War aber voll nett. Wie gesagt, voll ambitioniert so. Hätte mir da gar nicht vorstellen können, da noch weiter zu arbeiten oder übernommen zu werden oder dass er verlängert wird oder so. Ich habe da einfach meine stupide Arbeit gemacht und gut war es so. Und er hat sich da halt voll reingehangen, war irgendwann auch Projektleiter. Ob der jetzt immer noch da arbeitet, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, sonst würde ich ihm jetzt auch nochmal viel Glück wünschen so, oder schöne Grüße bestellen. Aber das war auf jeden Fall so mit auch. Ich habe viele, viele sehr, 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 sehr trockene Sachen gemacht. Und war dann irgendwann da raus und wusste dann nicht, was ich machen sollte, weil der Trägerverein irgendwann auch nichts mehr hatte und dann weil die Zeitarbeit auch nichts mehr hatte und habe mich dann halt beim Trägerverein wieder gemeldet, ne, wo ich auch damals mein Zivi gemacht habe. Und die haben gesagt, ey geil, dass du das machen willst. Das weiß ich noch ganz genau. Das war so März, April, als es langsam wärmer wurde und die Vögel, weil bis heute, wenn ich nämlich so Vogelgezwitscher höre, muss ich immer an diese Zeit denken. Das war Anfang 2009, März, April 2009 müsste das gewesen sein. Und da haben die mich halt an diverse Schulen geschickt. Ich habe ganz, ganz viele behinderte Kinder betreut an ganz vielen verschiedenen Schulen. Bestimmt insgesamt über ein Jahr lang. Mal mehr, mal weniger, auch wenn ich danach schon andere Sachen gemacht habe. Aber das habe ich immer beibehalten. Und da habe ich mit einem, ach, das waren so geile Sachen, ey. So prägende Sachen. Da hatte ich einen Jungen, der hieß Moheb, 11-jähriger, lass mich nicht lügen, vielleicht Perser oder so, alleinerziehende Mutter, sowieso fast alle Kinder alleinerziehende Mütter gehabt, die auf diesen Schulen waren. Und der konnte nichts mehr, wirklich, der konnte nicht mehr reden, der konnte nicht denken, der konnte vernünftig laufen, der braucht halt jemanden, der die ganze Zeit bei dem bleibt. Ich habe da eigentlich nichts anderes gemacht, als mich ansabbern lassen, mir die Brille von der Nase ziehen lassen. Ja, der hat es immer wieder geschafft, mir die Brille von der Nase zu ziehen. Der konnte nicht ABC, aber der war schnell genug mit seinen langsamen Knochen, mir trotzdem noch die Brille ganz immer schnell von der Nase zu klauen. Und ich weiß noch, dass ich den dann halt, weil der auch nicht normal essen konnte, jeden Morgen sein Essen spritzen musste. Der hat so eine Sonde im Bauch gehabt, da haben die mir das halt beigebracht und da habe ich dem immer das Essen gespritzt. Und das sind halt so Erfahrungen, die nimmt einem niemals mehr irgendjemand weg. So, dass man wächst an sowas, charakterlich, menschlich und scheiß mal auf alle Äußerungen, die man sonst so tätigt, aber wenn man im Grunde genommen so und so gestrickt ist, dass man das gerne gemacht hat und auch gerne und gut fand, das mit gutem Gewissen gemacht hat und keinen Ekel davor hatte und es mit reinem Herz so gemacht hat, so dann ist man, man kann dann irgendwo kein schlechter Mensch sein, so deswegen, ich habe es natürlich nicht dafür gemacht, aber es war einfach sehr cool, um über einen selber was zu erfahren, weil hätte mir das einer 4 Jahre vorher gesagt, vor meiner Ausbildung, nach dem Abi, hätte ich gesagt, Dicker, fick mal deine Mutter, Alter, als ob ich irgendeinem Behindi sein Essen spritze. So, und dann sitze ich da mit dem und ich hatte zu der Zeit ein Lied, das habe ich übelst gefeiert, René Aubry, hatte so ein wunderschönes Instrumental, das habe ich immer angemacht, so ein Klaviergeklimper, das ist auch super bekannt, Salento heißt das Lied, René Aubry, Salento, genau, das habe ich dann jedes Mal angemacht, wenn ich ihm sein Essen gespritzt habe, dann haben wir uns beruhigt und dann ging das alles. Ach, dann habe ich die Daria betreut, Daria Hullermann, so ein ganz durchgeknalltes Mädel mit einer Zahnspange, auch einfach nur gucken, dass sie halt nicht vom Gelände abhaut und so, habe mit der meine Späße gemacht. Dann hatte ich ein Mädchen, da bin ich ab und zu mal die Woche hingefahren, mit der habe ich Verstecken gespielt und die hatte einfach Muskelschwund. So, ich habe mit einem Mädchen Verstecken gespielt, die Muskelschwund hatte. So, das sind so Sachen, das ist, da geht einem irgendwo das, irgendwie ist das traurig, aber irgendwie geht einem auch das Herz auf, weil man sich denkt, ey, wenn die, ey, und wer, was für ein Bastard bin ich, dass ich, weil ich, weil mein Wasser irgendwie nicht warm genug war, beim morgendlichen Duschen, und ich mich dann übelst darüber aufrege, wer bin ich, alter Dicker, die kann nicht mal nach einem Wasserhahn greifen, so. Mit der habe ich Verstecken gespielt, die hat sich dann in irgendeinen Schrank reingewuchtet und ich habe so getan, als ob ich die nicht finde. Das sind halt so Sachen, die kann ich nur jedem empfehlen, so wer meldet euch bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob man sich dafür auch beim Roten Kreuz melden kann oder bei irgendwelchen Einrichtungen. Man sollte das einfach mal ein halbes Jahr gemacht haben. Lasst euch rumschicken. Die Bezahlung ist in Ordnung. Ihr werdet nach Stunden abgehandelt und die freuen sich über die Leute, die da mitmachen. Und wenn so jemand wie ich das machen kann, dann kann jeder normale Mensch, der normal empathisch ist, das wirklich auch. Das ist eine sehr, sehr gute Sache und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und von dieser schönen Sache bin ich dann wieder in die nächste Sache reingestolpert, was habe ich dann gemacht? Wieder bei der Zeitarbeitfirma haben die mir gesagt, wir haben nichts Büromäßiges mehr für Sie. Wir haben jetzt für Sie was bei Unifrax. Und Unifrax ist eine Firma, eine Fabrik, ein Lager, die stellen so Schaumstoffteile her für Katalysatoren, wenn ich mich recht erinnere, für so Autoteile. Und die ganze Firma besteht halt daraus. Die werden da hergestellt und dann gibt es halt Leute, die müssen da halt diese Schaumstoffteile biegen und die darauf testen, ob die brüchig sind oder nicht. Das heißt, du biegst die da um so einen runden Balken und wenn das bricht, packst das nach links und wenn das nicht bricht, dann packst das nach rechts, dann geht das. So. Und das habe ich ohne Scheiß monatelang gemacht. Ich habe Schichtdienst gemacht. War mir für nichts zu schade. Ich dachte mir, weißt du was, komm, das ist Geld. Ich spiele nebenbei noch Fußball. Es läuft gerade nicht so gut, weil ich ja zwischendurch damals auch immer noch gezockt habe. Deswegen, ich glaube, sonst hätte ich diese ganzen Jobs auch alles nicht gemacht. Es war sowieso über Jahre lang akuter Geldmangel da. Und deswegen habe ich alles genommen, was ich nehmen konnte. Und ich bin heute so froh darüber. Das war so eine lustige Zeit. Im Endeffekt natürlich, klar, es ist scheiße, um halb vier morgens aufzustehen. Mit einem Auge wuchtest du dich da in die S-Bahn rein, fährst dahin und bist da mit Leuten im Dingsbums. Es waren so geile Charaktere, habe ich da kennengelernt. Auch teilweise Leute, die ich heute noch, mit denen ich heute noch schreibe oder auch die mal auf Mallorca sind und mich da besuchen. Richtig geil, weil das sind halt Leute, die machen das hauptberuflich. Die nehmen den Schichtdienst mit, die verdienen da gutes Geld. Die wissen aber auch, Dicker, ich mache hier Schichtarbeit. Das ist nicht das Ende der, das ist nicht die Spitze der Nahrungskette. Das ist, ich werde keinen Friedensnobelpreis gewinnen. Ich mache eigentlich im Auge des neutralen Betrachters unterirdische Arbeit so. aber ich mache die trotzdem. Dann haben wir da unsere Musik angemacht und da haben wir auch Spaß gehabt. Immer wenn Pause war, haben wir da uns gegenseitig beleidigt und abgezogen und so. Das war einfach, das war wirklich, im Nachhinein war es krass, so Schichtarbeit zu machen, monatelang, 5 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und dann aber auch mal nachts zu machen, obwohl ich eigentlich immer nur die Frühschicht gemacht habe, ging abends nicht wegen Fußball, aber es war halt krass, es war eine krasse Zeit, will ich aber auch nicht missen im Endeffekt und dann ging es immer weiter, dann habe ich wieder gefragt, wo kann ich arbeiten, dann hat ein Kollege vom neuen Fußballverein, wo ich mittlerweile gespielt habe, hat in einem Getränkemarkt gearbeitet und hat dann gesagt, wir brauchen noch Leute und dann war ich da und dann haben die gesagt, wir brauchen hier jemanden an der Pfandannahme, so. Da ich aber Geld brauchte, habe ich da einfach, wie lange habe ich da gearbeitet? Vielleicht 2,5 Monate, auch 3 Monate. Also ihr merkt schon, ich habe nie etwas über ein halbes Jahr am Stück gemacht oder ein Jahr am Stück gemacht, mein CV, ne? Bin immer von einer Sache in die anderen und im Endeffekt ist das nichts zum Nachmachen so. Man sollte jetzt nicht sich denken, ich fange jetzt hier an, ich gehe links, rechts, aber es ist auch nichts Schlimmes. Es ist, manche Leute brauchen diese Konstanz, die brauchen dieses, okay, Abitur oder Schulabschluss, Ausbildung oder auch keine Ausbildung, Job, so, Sicherheit, Abrechnung, Rente, langsam Frau kennenlernen, Familie, ab ins Hamsterrad, so. Das ist auch nichts Schlechtes, es kommt ja darauf an, wie du gestrickt bist. Aber wenn ich nicht damals schon so gewesen wäre, wie ich war, dann hätte ich diese ganzen verschiedenen Sachen auch gar nicht so durchziehen können. Und im Nachhinein ist es so geil zum Erzählen, aber ich weiß auch, dass die Zeit damals richtig schlimm war, so, weil ich hatte wirklich Geldmangel und dann hat ein Kollege mir noch einen Job bei der Post klar gemacht, bevor ich zu diesem Getränkemarkt bin. Das heißt, es gab dann Zeiten, wo ich morgens mit Blaumann halt in die Fabrik bin, habe da diese Schaumstoffteile gebogen, habe mich dann da abgeduscht, eingecremt und bin einfach zur Post gefahren und habe dann da nochmal eine Schicht gemacht, habe dann da in der Sortierung gearbeitet, da kommt einfach eine Tonne an gesendeten Sachen, einfach so eine Rampe runter und du musst halt einfach sortieren, groß, klein, schwer, nicht, so. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, sind auch ein paar Weihnachtsgeschenke, glaube ich, diesen Winter nicht angekommen, ne, das tut mir im Nachhinein auch nochmal leid. Nein, tut es nicht, denn die Sachen, die da verschickt wurden, das kommt bestimmt von Leuten, die sich das generell auch leisten konnten. Deswegen haben die das dann halt nochmal geschickt. Was willst du machen? So, das war eine richtig krasse Zeit. Auf jeden Fall Frühschicht, Spätschicht gemacht, 2 Schichten am Tag. Bin dann irgendwann bei der Pfandannahme gelandet. Und das ist dann schon krass, wenn du da stehst. Und da war ich de facto mit Untermenschen. Also das waren wirklich Leute, Alter, Hauptschule, keine Ambitionen, um auf die Hauptschule zu kommen. Weißt du, Jungs, Mädels, vom Leben gezeichnet, Drogen, Pipapo. Das waren wirklich krasse Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, in so einer Pfandannahme. Da muss ja keiner irgendwas können. Man konnte da auch einkaufen gehen. Irgendwann durfte ich dann auch an die Kasse, ne? Hab dann aber natürlich meinen Freunden Bescheid gesagt und gesagt, kommt da alle einkaufen. Ich gucke nicht so genau hin. Deswegen haben die mich irgendwann von der Kasse auch schnell wieder weggenommen. Aber das ein Tiefpunkt war auf jeden Fall, als ich dann an der Pfandannahme stand und ein Typ, mit dem ich damals auf dem Gymnasium war, der mit mir Abschluss gemacht hat oder vor mir abgegangen ist, mir dann halt einfach seine Pfandflaschen in die Hand drückt und ich gebe dem dann halt so einen Bon und der kann sich die Dinger, der meinte so, was machst du hier, Alter? Meinst du, Dicker, was soll ich dir sagen, Alter? Ich zocke. Ich bin ein paar Mal zu oft ins Casino gefahren, mir ging es nicht gut, so, ich brauch das hier. Und der meinte, krass, krass, hätte ich niemals gedacht. Ich so, ja, Dicker, besser als, keine Ahnung, besser als arbeitslos melden, besser als, so versuchen, irgendwelche Sachen zu dribbeln. Ich mache das halt hier. Das sind alles immer noch Sachen, die offiziell sind. Da passt das schon. Ja, und das war, glaube ich, so die absolute Down-Phase. Ne? Und die wurde dann halt, habe ich dann halt das einem Kollegen auch erzählt, mit dem ich ab und zu mal unterwegs war, Fußball gespielt habe, bin dann abends irgendwo in Feiern gegangen, so eine coole Bar, und habe dann jemanden da arbeiten sehen, den ich kannte. Ich wusste aber auch nicht genau, woher, aber der hat mich so herzlich begrüßt und ich war mit meiner Ex-Freundin da, hab mir dann einen kurzen dahingestellt und meinte so, hey, wie geht's, pipapo, und ich fand das so cool. Ich weiß noch, dass der Toni auf jeden Fall an der Stelle, Dicker, Toni, ohne dich, ne, ich weiß nicht, wie die Gastro-Karriere oder wie generell das Leben ausgesehen hätte, wenn du mir nicht den Einstieg in die Gastronomie irgendwie gewährt hättest. Da wäre auf jeden Fall alles andere krass anders verlaufen. Ich war mit meiner Ex-Freundin da, der hat uns kurze ausgegeben und ich sag so zu dem, hör mal zu, ey, kennst du irgendwas, wo ich arbeiten kann? Dicker meinte, hast du schon mal Gastro gemacht? Meinst du, Alter, Gastro, nix habe ich da gemacht, aber muss man dann hier können, ne? Meint der, weißt du was, komm, ich laber einfach und versuch dich einfach, ich bring dich einfach hier hin. Der ist so ein Typ, ne? Der connectet alle, der ist immer gut gelaunt und redet viel, wechselt auch oft die Gastroplätze und so. Aber es gibt eigentlich keine Leute, die dem irgendwas Böses wollen, auch wenn der immer ein bisschen viel erzählt. Deswegen, der hat mich dann da reingeholt, ich war dann da, hab dann Probetag gehabt, das weiß ich noch, das war im Dezember 2009. Genau. Da habe ich einen Probetag gehabt im Dezember und mein erster richtiger Arbeitstag war einfach das Silvester. Silvester von 2009 auf 2010. Ich habe da angefangen und da habe ich mit Mädels gearbeitet, die einfach nur so krass aussahen. Ich habe auch vorher nie mit richtigen Frauen zu tun gehabt. Muss man ganz ehrlich mal so sagen. Man lernt bei Feiern, beim Party mal irgendwas kennen. Man spielt Fußball, hat unterirdische Jobs, geht zocken so, Sportwetten, fährt mal in irgendein Casino. Aber da lernt man jetzt nichts richtig Krasses kennen. Also das erste Mal, dass ich richtig krasse Frauen gesehen habe, war halt wirklich da in dieser Hausbar. Ich habe damit zwei, drei Raketen zusammengearbeitet, stand da mit Fliege und habe dann gedacht, ey, krass, ey, das hat auch richtig Bock gemacht. Also ich habe da natürlich nur, wirklich nur Gläser gespült, ne? Also Spülmaschine an- und ausgeräumt, Gläser sortiert, vielleicht mal ein Bier gezapft, dann wurde sich auch über mich lustig gemacht. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Zeit. Das war die Hausbar in Düsseldorf, die gibt es auch heute immer noch. Und das war eine richtig aufregende Zeit. So das erste Mal Gastronomie. Und ich habe richtig coole Kollegen gehabt, die Danielle, den Sascha, den Oskar, die Magda, die Kascha. Also den Chef, die Chefs, den Pablo, Christian, den Tien, mit dem Toni habe ich noch gearbeitet. Also es war ein richtig, da kenne ich, ist der einzige Laden, wo ich glaube ich noch alle meine Arbeitskollegen mit Namen kenne, weil das so eine ganz besondere Zeit war, eine richtig coole, krasse Zeit war. Da haben wir dann auch, genau, Silvester war da, da haben wir da Karneval gehabt, ey, da haben wir den Laden auseinandergenommen, ey. Da haben wir da mit Kostümen gearbeitet und Purzelbäume und Fußball gespielt da drin. Wir haben wirklich das ganze Ding abgefackelt, sind dann rüber ins Sub, haben dann da gearbeitet. Also man muss sich das so vorstellen, in der Düsseldorfer Altstadt gibt es halt die Bolkerstraße, das ist so die Hauptstraße, wo alles ist, ne? Weißer Bär, Köpi, Spiegel, Sub, Hausbar, Louisiana, was gibt's da noch? Ja, auf jeden Fall die Läden, wo man halt hingeht in der Altstadt, die meisten sind halt alle auf einer Straße und einem Typ gehören da halt alle vier Läden nebeneinander. Den Ballermann, das Louisiana, Hausbar und Sub. So. Und wenn du für den einen Typen arbeitest, ne, da war ich ein halbes Jahr oder so, 7 Monate in der Hausbar und irgendwann kam, der meinte so, ey, der Chef würde gerne, dass du einmal im Sub arbeitest. Und früher war Sub so ein Mythos, ne? Also in der früheren Zeit, jeder Düsseldorfer wird das kennen, so. Da ist man eigentlich nie reingekommen. Die hatten so eine ganz strenge Tür, der Laden war immer voll und das war so eher so ein Ding so für die Oberkassler, für die Bonzenkinder, also die Kinder, wo ich damals Zivi gemacht habe auf der Schule, das ist das Klientel gewesen von dem Laden da unten eigentlich. Aber wir wollten halt als 17-, 18-Jährige immer da rein. Es gibt auf jeden Fall keinen Laden, wo ich mehr Abfuhren bekommen habe als da. Mittlerweile ist man dann auch schon mal da reingegangen zum Feiern, aber jetzt sagt der Chef so, okay, du kannst da unten arbeiten. War schon so, war ein gefühlter Ritterschlag auf jeden Fall. Sollte sich anders entpuppen, aber es war ein gefühlter Ritterschlag und es ist halt eine Disco, wo du gehst halt runter und es ist halt eine Disco, nicht allzu groß. Und da habe ich dann auch wieder angefangen. Dann habe ich dann auch nur Flaschen einsortiert, gespült, in diese riesen Eimer mit Rotze reingefasst und Restalkohol und dann alles rausgeholt und sortiert und rausgefischt. Und irgendwann hieß es dann halt, uns fällt ein Kellner aus, kannst du kellnern? Und ich so, Alter, Dicker, Kellnern, Verantwortung, boah, ich weiß nicht, ne? Und dann wächst man halt so da rein. Das Gute war halt, ein Vorteil, den ich hatte, war halt, dass ich viele von den Gästen schon kannte, vom Feiern. Mich kannten auch viele schon vom Fußball und von der Arbeit in der Hausbar oben und vom Feiern. Deswegen konnte man sich halt so Stammpublikum aufbauen und ich habe dann halt einfach Leuten die Getränke gebracht, mit denen ich halt vorher selber auch so gefeiert habe. Das Einzige an der Zeit im Sub, ich glaube, 8 Monate war ich ungefähr da, das einzig Schlimme war da halt die Arbeitskollegen, ne? Also die Arbeitskollegen. Wenn ich einmal so einen Hurensohn-Award verleihen könnte für die behindertsten Arbeitskollegen, die ich jemals irgendwo in meinem Leben hatte, da würde ich denen auf jeden Fall meinen Mitarbeitern im Sub geben, noch vor den Leuten, mit denen ich da in der Pfandannahme gearbeitet habe, weil die waren einfach ekelhaft. So, die haben, das war so ein Mix aus Neid und Boshaftigkeit und guck mal, das waren selber alles Ausländer, die da unten gearbeitet haben. Aber trotzdem haben die mich wegen meiner Hautfarbe versucht abzufacken. So, du konntest mich aber nicht richtig abfacken, weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich habe da schon meine dicken Eier gehabt. So, aber trotzdem ist es nervig, etwas so ansatzweise sowas wie Mobbing zu erfahren. Deswegen, ich will mir nicht vorstellen, wie richtiges Mobbing aussieht bei jemandem, der noch anfällig dafür ist, der ein bisschen sehr, sehr sensibel ist und sehr feinfühlig ist und nicht so ein dickes Fell hat, will ich mir das wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe da halt gearbeitet, mittwochs, freitags, samstags, dreimal die Woche musst du da hin, kommst um 7 Uhr abends dahin, 8 Uhr macht der Laden auf, du bereitest deinen Bereich vor, sortierst alles, musst ein bisschen Ware annehmen, ein paar Flaschen, Kästen verteilen und jedes Mal wird da die N-Bombe gedroppt. Wo ist der Scheiß, wo ist der, mach mal dies, mach mal das, bist du Spasti, mach mal hier sauber, mach mal da sauber. Und die wussten ganz genau, ich bin nicht so jemand. Aber, weil die in der Überzahl waren, konnte ich, zu wem sollte ich gehen? So, ich habe einmal zum Barchef, bin ich zum Barchef gegangen, meinst du, ohne Spaß, meinst du, übertreib doch jetzt mal nicht. Meinst du, ist ja gut, wir haben es alle verstanden, ich bin hier nicht der Willkommenste, aber lass mal jetzt nicht so tun, als ob ich ein Opfer wäre, auf dem man hier rumhacken kann. Ihr seid in der Überzahl, aber lass mich bitte ganz normal arbeiten. Und der hat einen auf korrekt gemacht, meinte so, ja, ey, musst du mir noch sagen, wenn sowas hier passiert und so. Dabei war der selber Mitinitiator und hat auch dafür gesorgt, dass ich da in scheiß Bereichen Kellner oder mal nicht so viel Umsatz mache oder wenn ein Fehler war, immer auf mich geschoben. Überall wurde, gab es jemanden, der zum Beispiel die dreckigen Flaschen abräumt. Bei mir musste ich das selber machen. So, habe ich aber alles ertragen. Also ich habe meinen Spaß da gehabt. Ich habe da gefeiert mit den Leuten, die ich kannte. Ich hatte auch coole Arbeitskollegen, ne, wie die Aileen zum Beispiel, Janine zum Beispiel, die Nadja, Romy, also ich hatte auch coole Arbeitskollegen, aber der Großteil waren hochgradige Missgeburten, auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Dann bin ich von da aus in den nächsten Laden ins Louisiana, habe dann da hinter der Bar gearbeitet und da habe ich dann das erste Mal coole Arbeitskollegen gehabt. So die ersten, die ich in der Hausbar hatte, das war fresh, die sahen heftig aus und so. Im Sub waren Missgeburten und im Louisiana hatte ich dann das erste Mal coole Arbeitskollegen, wo ich nicht das Gefühl hatte, eigentlich bin ich hier der Coolste. So, ich hatte, ach, da sind geile Leute rumgelaufen, ne? Die Sam, der Quan, der Vito, wer war noch alles da? Da waren richtige Hausmarken, ey, Thomas, Daniela Lee, alles irgendwo krasse Leute, weil alles krasse Charaktere waren so. Man konnte keinem Scheiße erzählen, man konnte keinen richtig abziehen, so. Die Niki habe ich noch vergessen, genau, die gab es auch noch, die Dani, also es waren alles gestandene Leute, ich war auch einer der Jüngsten da und da hat es richtig, richtig Spaß gemacht zu arbeiten, so, richtig Spaß. Muss man ganz ehrlich so sagen und ich glaube, ich werde auch für eine längere Zeit nicht weggegangen, wenn nicht in der Zeit einfach so im Frühjahr 2000, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2011 müsste das gewesen sein, hat so der neue, coolste Laden in Düsseldorf aufgemacht, das Attic. So, und Attic war halt so, wow, so Düsseldorfs heftigste Disco, die heftigste Location, direkt auf der Königsallee, Adresse ist Königsallee 1, Kö 1, die Attic, der Dachboden. Ganz neue Disco, ganz neues Konzept. Ich habe durch irgendeinen Kollegen davon erfahren und durch Zufall kannte ich dann den vom Fußball auch noch her, vom Feiern her, der da die Personalleitung macht, habe mich dann mit denen getroffen, wir hatten so ein Meeting und ich war dann mit bei den Gründungsmitgliedern. Habe dann da schweren Herzens aufgehört, für den Chef da zu arbeiten im Louisiana, in der Hausbar und im Sub, habe dann nicht mehr da gearbeitet und bin dann ins Attic rüber und da war dann Highlife, so das war ein kranker Club, also es war wirklich, was sich da abgespielt hat, geht auf keine Kuhhaut, so die, es war aufregend, es war the place to be, so alle, die in Düsseldorf und Umgebung was auf sich gehalten haben, sind da hingefahren, haben sich aufgestylt, da waren, liefen die heftigsten Frauen rum, die coolsten Typen, die reichsten Leute, die größten Kokser, die denen das Geld aus den Ohren rauskommt, die coolsten Leute, die Motherfucker, so, wir hatten, das war einfach nur, muss man schon sagen, eine einzige richtige geile Zeit. Wir haben mit den Leuten gefeiert, wir hatten natürlich auch Stress, weil die Umsätze waren hoch, wir haben sehr, sehr viel verkauft, sehr viel Stress auch gehabt, aber durften immer selber auch saufen und mit den Leuten feiern. Das hat auch den Flair des Ladens, glaube ich, ausgemacht, dass hinter der Theke einfach auch keine Streber standen. Ne? Die Chefs waren selber die größten Koksnasen, die Welt jemals gesehen hat. Ey, die liefen da die ganze Zeit verballert rum, haben alles weggemacht, was nicht bei drei auf den Bäumen war. So wurde der Laden geführt und so wurde er natürlich dann auch nicht geführt. Im Endeffekt war eine Führung ist so nicht möglich. Also natürlich alles irgendwann ja auch den Bach runtergegangen. Irgendwann gab es den Laden auch nicht mehr. Ich will jetzt da nicht auf die Details eingehen, aber natürlich hat das auch mit den Mitarbeitern zu tun, die da den Laden gut erleichtert haben, aber auch aufgrund dessen erleichtert haben, weil die einfach auch nicht pünktlich gezahlt haben. So, das ist jetzt auch kein Rufmord meinerseits, weil im Nachhinein den Laden gibt es eh nicht mehr. die Leute haben in dem Bereich nichts mehr zu tun, deswegen hat das schon alles gepasst so. So, und an der Stelle möchte ich nochmal dem Toni, ne, dem Tim Blumhoff nochmal danken, weil wenn der mich damals nicht in die Gastro reingeholt hätte, wäre ich nicht in der Hausbar, nicht im Sub, nicht im Louisiana gewesen, nicht im Attic gewesen und von da aus auch im Endeffekt habe ich im Attic aufgehört, weil zeitgleich das Angebot kam, in Calaratiada zu arbeiten. Ich saß da gerade bei so einer dubiosen Pokerrunde. Das war so ein Kreislauf. Man hat so, irgendwann habe ich auch nicht mehr so hoch Fußball gespielt. Ich habe dann irgendwann Fußball gespielt, Bezirksliga, Kreisliga. So. Und habe dann in der Zeit einfach nur Fußball gespielt, Gastro gemacht und dann halt irgendwelche dubiosen Pokerrunden gehabt. Und ich glaube, das ist ein richtig geiler Cliffhanger für die nächste Folge. Wenn im Zuge dieser dubiosen Pokerrunde bekam ich einen Anruf und was dann geschah, hört ihr in der nächsten Folge. Haut rein.